Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kreisfahren. Wir sind zurück mit ein paar News aus der Welt der Formel 1 und da geht es vor allem um McLaren und um Ferrari. Bei McLaren ist es so, die überlegen sich keine Upgrades mehr diese Saison zu bringen. Eventuell, wir sprechen gleich genauer drüber, warum und was es damit auf sich hat. Und bei Ferrari ist auch einiges los, denn Loïc Serra ist neuer technischer Direktor bei Ferrari und Ferrari hat einen neuen Sponsor an Land gezogen, dafür aber auch einen verloren. Dave, wir reden drüber, oder?
Auf jeden Fall, let's go.
Bevor es mit der Episode losgeht, denkt dran, uns ein Abo und ein Like dazulassen. Hilft uns wahnsinnig weiter. Wir sind auch heute wieder völlig übermüdet, aber wir machen das für euch. Natürlich macht es auch Spaß und deswegen legen wir auch gleich los damit. Ja, Dave, Upgrade-Stop bei McLaren, was ist denn da los? Die hatten doch eigentlich immer super laufende Upgrades. Die sind voll im WM-Kampf, die haben das beste Auto gerade. Was treibt die denn zu solchen Gedanken?
Tja, das ist genau der Punkt. Sie haben das aktuell beste Auto und ja, Upgrade Stop ist vielleicht nicht ganz richtig getitelt, das haben wir natürlich bewusst so getan, aber das Upgrade, was im Moment in der Pipeline ist, wurde mehr oder weniger gebremst, gestoppt und man überlegt natürlich oder versucht es so lange wie möglich im Windkanal zu entwickeln, im Rahmen des Crosscaps natürlich und der ganzen Regularien. Man hat ja keine Eile, wie du gerade richtig gesagt hast, der McLaren ist im Moment das schnellste Auto. Sie sind nicht so unter Zugzwang und vor allem, und das ist der Hauptgrund, warum sie sich da Zeit lassen, man hat im Lauf dieses Jahres ja gesehen, dass es bei einigen Teams richtig schief gegangen ist mit Upgrades. Da hat sich Aston Martin in die Nesseln gesetzt, Ferrari wurde mit dem Barcelona-Upgrade komplett zurückgeworfen, die finden jetzt gerade erst wieder in die Spur. Mercedes war ja ohnehin die letzten ein, zwei Jahre traditionell, schwer unterwegs. Sie haben ihr Auto nicht so richtig verstanden. Natürlich jedes Upgrade, jedes neue Teil, was ins Auto kommt, wirft alle Variablen nochmal ein bisschen durcheinander. Und ja, auch Red Bull hat sich gerade in dieser Saison sehr, sehr schwer getan. Red Bull hat sehr viele Upgrades gebracht und keines hat so richtig gezündet. Das Auto hat mittlerweile große Balanceprobleme und man weiß nicht so recht, welches Teil oder welches Upgrade jetzt wirklich schuld daran ist. Also da steht Red Bull im Wald und die müssen jetzt richtig Daten wälzen und gucken. McLaren will sich genau das ersparen. Sie möchten, wie gesagt, das hat auch Andrea Stella gesagt, sie möchten sich Zeit nehmen. Sie möchten überzeugt davon sein, dass ein neues Teil, und es geht hier ganz konkret übrigens um den Unterboden, dass ein neuer Unterboden wirklich Performance-Vorteile bringt, ohne das sehr gute Fahrverhalten des McLaren in irgendeiner Form zu beeinträchtigen. Das ist natürlich ein hehres Ziel, das ist sehr logisch, dass sie das so machen möchten. Allerdings, und da kommen wir jetzt schon ein bisschen zur Einschätzung der ganzen Geschichte, natürlich kann man im Windkanal und am Computer auch nur bis zu einem gewissen Grad testen. Ja. Die Wahrheit liegt am Ende des Tages dann doch auf der Strecke. Gerade Ferrari hat ja diese Erfahrungen gemacht, da sahen die Werte super aus im Windkanal. Mehr Abtrieb, mehr Speed natürlich und ja, der Abtrieb kam dann auch auf der Strecke an. Allerdings brachte dieser zusätzliche Abtrieb auch eine ganze Litanei an zusätzlichen Problemen mit. Es trat wieder Bouncing auf plötzlich, das hat dann wieder den Reifenverschleiß und die Reifentemperaturen irgendwie durcheinander gewirbelt. Dadurch war das Fahrverhalten ein Stück weit unvorhersehbar, gerade in Schnellkurven. Und am Ende des Tages haben die Fahrer kein Vertrauen mehr ins Auto und fahren dann im Endeffekt langsamer, obwohl es theoretisch schneller gehen müsste. All das will sich McLaren eben ersparen. Und ihr Track Record sozusagen ist sehr gut. Also alle Upgrades der letzten, 12, 16, 18 Monate haben wirklich perfekt gezündet. Eigentlich sollten sie da großes Selbstbewusstsein haben, aber sie sind halt wirklich auch nicht unter Zugzwang und können sich diesen Luxus nehmen, wirklich alles bis zum letzten Detail auszutüfteln. Siehst du das ähnlich? Erzähl ich Quatsch, Sebastian?
Nö, das macht total Sinn. Also ich finde das auch die richtige Herangehensweise. Sie haben momentan nicht nur das schnellste Auto, sondern vor allem eigentlich auf jedem Streckentyp das schnellste Auto. Ferrari in Gestalt von Charles Leclerc konnten sie ja nur am Heim Grand Prix deswegen McLaren überrumpeln, weil sie eben diese Strategie perfekt umgesetzt haben, nur einen Stop zu machen. Ansonsten hätte Piastri den Leclerc auch irgendwann gegen Ende aufgefressen. Also das ist sehr, sehr schwierig für die anderen Teams da vor McLaren zu landen. Und man muss ja jetzt vor allem auf Red Bull schauen. Also Ferrari ist jetzt keine Riesengefahr in der Fahrer-WM. Und in der Konstrukteurs-WM sind sie zwar schon recht nah an Lando Norris dran, aber halt auch sehr weit
an
von
McLaren,
Max Verstappen. Ja, auch an McLaren, ja, beides. Ja, also, ja. Aber insgesamt orientiert man sich da natürlich eher nach vorne. Und die Ferrari, die waren jetzt nicht dafür bekannt, in den letzten Rennen da Riesensprünge zu machen. Man weiß auch, dass die in Monza immer überdurchschnittlich gut performen. Das war, also ist schon seit Jahrzehnten eigentlich so.
Ja.
Letztens auch erst wieder das Rennen von 1995 gesehen, Gerhard Berger in Monza mit der Ferrari.
Boah,
die hatten ja
V12
damals.
V12-Sound, Mann, V12-Sound, moa.
Genau, genau. Also die auch da, ne, weil die überdurchschnittlich stark hatten, nochmal eine stärkere Motorspezifikation und so weiter und so fort.
Na klar.
Also da, glaube ich, lohnt sich es wirklich eher ein bisschen nach vorne zu schauen und ja, dann auch eben kein Upgrade zu bringen, wenn man es nicht unbedingt muss. Ich denke mal, die werden dann auch schauen, falls Red Bull irgendwie ein super Update noch bringen sollte, dass man dann versucht zu reagieren, aber sich jetzt nicht irgendwie aus ohne Not jetzt ein Rennen zu schießen.
Ja.
Die sammeln jetzt beständig ihre Punkte, ihre Podien. Piastri hat die meisten aus den 6, 7 Rennen geholt. Der wäre, nach, wenn man nur diese Rennen nehmen würde, jetzt auch WM-Spitzenreiter. Ist halt immer noch eine Ecke hinter Norris. Aber ich glaube, das ist schon sehr vernünftig. Und ja, Aston Martin ist das beste Beispiel oder das schlechteste Beispiel, wie es halt laufen kann, wenn man Upgrades bringt. Das waren eigentlich in Relation alles Downgrades. Von daher sehr vernünftig.
Ja. Ganz kurz noch, um das Thema Runden abzuschließen, würde ich noch ganz gerne natürlich dazu sagen, die Probleme bei McLaren liegen aktuell ja auch überhaupt nicht beim Auto, deswegen können sie sich mit den Upgrades wirklich Zeit lassen. Es brennt jetzt nicht lichterloh, aber natürlich tun sich hier und da Schwierigkeiten auf im operativen Bereich. Das Thema Teamorder, Stallorder, sollen wir in der Fahrer-WM wirklich angreifen, alles auf die Karte Norris setzen und Strategie und solche Geschichten, all das. Da hat McLaren ein bisschen mehr aufzuholen und sie lernen schnell dazu. Sie waren jetzt sehr, sehr lange nicht mehr an der Spitze, 10, 12 Jahre so. Und da muss man sich auch erst wieder dran gewöhnen, aber das machen sie und ich denke, da sieht es eigentlich ganz gut aus. Das läuft alles in eine sehr, sehr gute Richtung und ich denke, damit können wir uns Ferrari widmen, oder?
Ja, wir widmen uns Ferrari und da gibt es zwei große News. Loïc Serra ist neuer technischer Direktor bei Ferrari, Dave, was hat es damit auf sich? Was ist von dem zu erhalten? Was ist das für einer?
Ja, vor allem muss man dazu sagen, dass mit dem Bekanntwerden dieser Personalie endgültig klar ist, dass Adrian Newey nicht zu Ferrari kommen wird. Das ist im Endeffekt genau die Position, die Art von Position, die ein Adrian Newey sonst bekleidet hätte. Loïc Serra ist aber ein sehr, sehr fähiger Mann. Er wird jetzt nach Fred Vasseur einer der mächtigsten in der ganzen Ferrari-Struktur im Moment. Er berichtet direkt an Fred Vasseur, den Teamchef, und hat unter sich im Prinzip alle Abteilungen, alle Themen, die mit dem Auto zusammenhängen. Sprich Aerodynamikabteilung, Fahrwerk und, ja, all diese Geschichten verantwortet er letztendlich. Er muss dafür Ordnung sorgen, er muss eine klare Richtung vorgeben, wie entwickelt wird. Er muss den Überblick behalten, wie alle Teams zusammenarbeiten, wie dann letztendlich alle Komponenten, die in den unterschiedlichen Abteilungen entwickelt werden, harmonieren. Also ein sehr, sehr verantwortungsvoller Job. Dem ist er aber gewachsen, da bin ich mir sehr sicher. Er hat viel Erfahrung. Ich glaube, er kommt von Mercedes. Liege ich da jetzt richtig? Ich habe jetzt gerade einen witzigen Blackout, was das angeht, aber
er
du
ist
kannst
auf jeden Fall auch Franzose.
Blitzschnell recherchieren, oder?
Er ist auf jeden Fall auch Franzose, was jetzt nicht schlecht ist.
Ja, das ist mit Fred Vasseur natürlich.
Er hat früher bei Mercedes gearbeitet tatsächlich.
Genau.
Ja.
Ne?
Genau, also wenn du das damit meinst, genau.
Genau, das meine ich. Und er hat natürlich jetzt in den letzten Jahren vor allem bei Mercedes gearbeitet und dort natürlich WM-Titel um WM-Titel eingefahren. Er weiß im Grunde schon, wie das läuft, wie man das macht, hat die Siegermentalität und ja, natürlich sehr, sehr guten Einblick über die Strukturen bei Mercedes. Vielleicht bringt er davon ja ein bisschen was mit zu Ferrari, das ist immer inspirierend. Muss ja nicht zwingend besser sein, wie es bei Mercedes läuft, aber es reicht ja schon, dass man einen anderen Blick, eine andere Perspektive auf Probleme hat und auf die Arbeitsweise. Das kann schon sehr viel bewegen.
Ja, übrigens ursprünglich hat der Serra an den technischen Direktor Enrico Cardile berichten sollen, der ist aber zu Aston Martin gegangen.
Genau.
Und deswegen berichtet er jetzt direkt an Vasseur und hat eben diese Newey-Rolle und Aston Martin... da wird jetzt wahrscheinlich die Tage, vielleicht wenn die Folge raus ist, die wir vor wenigen Stunden, wenn es ja dann rausgekommen ist, aufgenommen haben, wer denn? Dann ist vielleicht Louis schon bestätigt, wer weiß das so genau. Das scheint nur noch eine Frage von Stunden oder wenigen Tagen zu sein.
Es soll ja definitiv vor dem Rennen in Aserbaidschan, also in Baku, noch passieren. Sprich, wir haben jetzt im Prinzip weniger als eine Woche noch Zeit. Ja. Das ist das Zeitfenster, wo man mit einer Ankündigung rechnet, mit einer offiziellen. Wir lauern und harren der Dinge. Wir sind sehr gespannt. Ja.
Und eine News haben wir noch für euch zum Thema Ferrari. Die haben jetzt nämlich einen neuen Sponsor, und zwar die UniCredit Bank. Eine italienische Bank, die ist 1998 gegründet, macht, naja, laut Bilanz 2022 860 Milliarden Euro Umsatz ungefähr, also hat 75.000 Mitarbeiter, kein so kleines Ding, aber die Bank, die gegangen ist in Form von Sponsor, Partner von Carlos Sainz und damit zu Audi auch geht, als
zu Williams,
Mitgift,
zu Williams meinst du?
Entschuldigung, ja. Ich war so lange bei Audi in der Spekulation, dass ich jetzt, ist es auch schon spät. Also Williams natürlich, die sind einfach mal schlappe Milliarde größer, was die Geschäftsdaten 2023 angeht. Und die haben einfach mal geschmeidige 212.000 Mitarbeiter. Also da habt ihr jetzt dann auch mal so ein Gefühl dafür, was so Formel-1-Sponsoren an Power mitbringen. Das ist nicht so wenig, ne? Also wenn man da so, also die könnten mit, mal anders gesagt, an manchen Grand Prix das Wochenende voll machen. Locker mit ihren Mitarbeitern, wenn sie denn wollten.
Ja. Und die Formel 1 5 und 8 Mal irgendwie kaufen, wenn sie denn wollten.
Wenn sie denn wollten,
ja. Verrückt. Das sind natürlich absurde Zahlen. Für Ferrari ist das natürlich sehr wertvoll. Der eine Sponsor geht, also die Santander Bank, die war ja schon mal lange Zeit, als Fernando Alonso noch bei der Scuderia unterwegs war.
18 ist die spanische Bank, genau.
Exakt das, genau. Ja. Vorher waren sie auch bei McLaren eine Zeit lang. Ihr erinnert euch vielleicht an die Chrompfeile, wo Lewis Hamilton damals in die Formel 1 eingestiegen ist. Da war Santander unterwegs. Jetzt mutmaßt man, das ist es noch nicht safe, dass eben Carlos Sainz, ein weiterer spanischer Pilot, den Sponsor Santander eben zu Williams mitbringt. Und das ist natürlich eine ganz coole Geschichte, ne? Man sieht, wie viel so eine Verpflichtung eines Top-Piloten dann auch bewegen kann. Ja? Eine Santander-Bank hätte sich vor einem Jahr nicht die Bohne interessiert für Williams. Aber wenn offensichtlich das Projekt bei Williams und die Aussichten, die Perspektiven so gut sind, dass Carlos Sainz dorthin geht, zieht wahrscheinlich sein Sponsor eben mit und überweist dann eben ein paar schöne Millionchen in Zukunft eben an die Williams-Mannschaft. Das ist natürlich Gold wert. Ja? Also Williams ist jetzt keine der vermögendsten Mannschaften. Bin mir nicht sicher, ob die am Rande des Cost Cap operieren oder noch ein bisschen drunter. Wobei, seitdem Dorilton Capital da unterwegs ist, ist das mit der Finanzierung, glaube ich, auch ganz solide. Trotzdem, sehr, sehr wertvoll natürlich. Und ja, ein Stück weit werden sie Carlos Sainz sicher auch das Gehalt finanzieren dort. Der ist ja jetzt auch nicht gerade der günstigste aller Piloten. Gute Geschichte. Und die UniCredit Bank, bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir die in der Formel 1 schon gesehen haben. Wäre insofern gesehen, glaube ich, dann ein neuer Sponsor oder zumindest ein neuer Großsponsor. Kann schon sein, dass die mal kleiner irgendwo drauf waren. Ich bilde mir ein, auf irgendwelchen Sauberautos habe ich die mal gesehen. Aber ja, so viel dazu.
Ja, ja. Ja, und also Minisatz noch dazu, ne, weil wir gerade über Sponsoren und Fahrer reden. Checo Perez, der hat ja auch angeblich so wahnsinnig finanzkräftige Sponsoren, und das sind auch sehr große mexikanische Firmen dabei. Ja. Da wär's auch mal, genau, Telmex.
Beides. Stimmt.
Also das sagt ja auch schon einiges aus. Das sind natürlich alles große Telekommunikations-, Mobilfunkunternehmen, und die haben natürlich auch viel Power, ne? Also vor allem lokal, aber Mexiko ist ein Riesenland. Also da ist viel dahinter, und da kann man sich schon vorstellen, nach dem, was wir jetzt gerade so angedeutet haben, was da für Power dahinter steckt, wie relevant sowas auch sein kann. Ja, eine Mini-News haben wir noch, Dave.
Eine Mini-News haben wir noch.
Kennt ihr wahrscheinlich schon.
Ja, ist bekannt, ist heute durch alle Social-Media-Kanäle gerauscht, und im Prinzip haben wir es auch korrekt schon vermutet. Kevin Magnussen wird ja beim nächsten Rennen in Aserbaidschan in Baku nicht antreten können. Er muss da seine Sperre absitzen. Wir haben gemutmaßt, dass die einzig eigentlich logische Ersatzwahl wäre, dass Oli Bärmann natürlich ins Auto steigt. Und so ist es auch. Der junge Brite, der gerade in der Formel 2 noch unterwegs ist, im nächsten Jahr dann Stammpilot bei Haas wird, der springt jetzt, nachdem er in Saudi-Arabien schon einen hervorragenden Job gemacht hat, als Vertretung von eben Carlos Sainz, über den wir gerade gesprochen haben, der wird jetzt auch Kevin Magnussen vertreten, diesmal im Haas und ja, kann sich da schon mal ein bisschen einschießen auf seine neue Mannschaft, auf ja, die Truppe generell, das Auto, das Umfeld und wird auf jeden Fall den Grand Prix von Aserbaidschan im Haas bestreiten. Alles Gute dafür. Ich hoffe, er schlägt sich genauso gut wie in Saudi-Arabien.
Ja, und damit die Frage an euch jetzt zum Ende des Ganzen. Was erwartet ihr euch von Berman? Freut ihr euch schon drauf? Vor allem, was traut ihr ihm zu bei dem Rennen in Baku? Ist ja für mich eines der Highlights der Formel-1-Saison. Ich finde die Strecke wunderschön. Er hat sehr nah am Kaspischen Meer gelegen. Also richtig, richtig toll. Da gibt es tolle Aufnahmen aus der Luft. Da gibt es schöne Passagen an der Strecke. Dementsprechend, Dave, wir freuen uns, glaube ich, drauf. Und bis
wir freuen uns drauf und werden in der Vorschau natürlich viel, viel mehr noch erzählen dazu,
yes.
Klar?
Yes. Also in dem Sinne, lasst uns in den Kommentaren wissen. Wir antworten auf alle. Und dann sehen und hören wir uns in der nächsten Episode. Bis dann.
Das tun wir. Und ich würde auch gerne wissen, was ihr von der Upgrade-Politik bei McLaren haltet.
Ja, stimmt.
Unser Einstiegsthema ist natürlich auch einigermaßen kontrovers und streitbar, der Ansatz. Findet ihr es gut, wie McLaren das handhabt, oder denkt ihr, die sollten auch unbedingt alle Upgrades ans Auto bringen, um einen Performance-Vorsprung zu haben, um mindestens die Konstrukteurs-WM zu sichern oder in der Fahrer-WM noch ein großes Wort mitzusprechen? Sagt es uns sehr gerne in den Kommentaren, schreibt uns, wir diskutieren super, super gerne mit euch. Tausend Dank dafür, tausend Dank, dass ihr wieder bis zum Schluss durchgehalten habt. Es ist uns die größte Ehre, wenn ihr uns eure Lebenszeit schenkt, daher vielen lieben Dank, mehr Formel 1 ist mir gut. Bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.